NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wir nehmen Sie gleich mal mit zu den Proben von Die Schneekönigin im Schauspiel Hannover. Junges Theater für Menschen ab 6 Jahren. Dann haben wir einen Buchtipp für Sie, ein Bildband für alle Naturliebhaber. Die Geschichte der Botanik in 300 Büchern. Und wir machen Lust auf die Ausstellung Weibermacht in Braunschweig. Ich wünsche Ihnen einen tollen Abend. Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Junges Theater ist Theater für alle Menschen, das auch die Jüngsten mitdenkt. Das sagt die neue künstlerische Leiterin des Jungen Schauspiels am Schauspiel Hannover, Katrin Rose. Als Dramaturgin bereitet sie die Schneekönigin nach einem Märchen von Hans Christian Andersen vor. Agnes Bührig hat sich eine der Proben im Schauspiel Hannover angeschaut.
Ich komme aus Lappland, das ist auf dem Weg zum Nordpol. Es ist wunderschön dort.
Gerda steht mit einem Rentier auf einem eisigen Felsvorsprung und blickt in einen Himmel voller Sterne. Hinten ragen die Gipfel schneeverwehter Berge auf. Irgendwo da muss ihr bester Freund Kai sein. Er ist gefangen im Palast der Schneekönigin. Und während die eine fieberhafte sucht, ist der andere fast eingefroren. Ein Stoff, der gut in unsere Zeit passt, findet Dramaturgin Katrin Rose, die das Stück zusammen mit der niederländischen Regisseurin Monique Merks auf die Bühne bringt.
Erstmal war der Gedanke zu sagen, da ist dieser Kai, der erstarrt und gar nichts mehr machen kann, um sich zu retten. Und dann ist da diese Gerda, die so aktiv wird und loszieht. Und zum einen dieser Stillstand. Und das andere, dieses, nee, wir machen jetzt was. Also jetzt muss irgendwas passieren. Und das war so ein Ausgangspunkt.
Die Niederländerin Monique Merks hat die Bühnenfassung des dänischen Märchens Die Schneekönigin geschrieben. Es ist das erste Mal, dass die vielfach ausgezeichnete Regisseurin ein Stück für ein deutsches Publikum entwickelt. Dass das Kinder- und Jugendtheater aus den Niederlanden so erfolgreich ist, habe auch damit zu tun, dass Theater für Erwachsene und junge Menschen keine unterschiedlichen Sparten seien und Schauspielende in der Regel in der Jugendsparte nicht geringer bezahlt werden. Und?
In Holland ist die freie Szene ja viel stärker. Die haben nicht unser Theatersystem. Und da ist die Kunst für Kinder und Jugendliche eine weitere, die ganz selbstverständlich mit dazugehört. Und da gibt es berühmte SchauspielerInnen, die spielen ganz selbstverständlich auch fürs Kinder- und Jugendtheater. Das gehört mit dazu und da gibt es eine andere Wertschätzung dafür. Und das macht was, wie Menschen darauf gucken.
In der Schneekönigin gibt es diese Gleichberechtigung auch unter den 7 Schauspielerinnen und Schauspielern. Es ist ein Ensemblestück, alle spielen alle Rollen. Die beiden Kinder und das Rentier, einen blauen Vogel, eine weise Frau, die Gerda auf ihrer Suche begleiten. Auf dem Weg geht sie durch einen bunten Blumengarten und einen düsteren Wald. Wo stehe ich? Wo komme ich her? Wo will ich hin? Klassische Fragen junger Menschen, die auch Ensemblemitglied Leib Elias verkörpert.
Gerade bei Märchen, finde ich, ist es eine große Herausforderung, nicht einfach zu reproduzieren, was wir früher einmal gelernt haben, sondern zu sagen, was davon können wir immer noch weitergeben. Und die Grundmessage ist eigentlich zu sagen, wir sind alle Menschen und dass es erstmal egal ist, welches Geschlecht zum Beispiel Menschen haben oder so. Und gerade weil ja sehr viele Rollenklischees in Märchen immer noch sind.
Und so trage jeder im Ensemble mit seiner ganz persönlichen Reise zu einem Ort der Wärme bei. Denn es ist das warme Herz von Gerda, das am Ende den Eisklumpen im verzauberten Kai schmelzen lässt. Über den verschneiten Hügel ganz hinten auf der Bühne laufen dünne Leitungen, die am Ende rot erstrahlen werden. Dazu gibt es jede Menge Musik, von Pop bis Klassik. In den Niederlanden werde direkter erzählt, mit weniger Bewertungen, sagt Katrin Rose. Und es sei auch mehr Spaß erlaubt, sagt die Dramaturgin.
Wenn Sie Lust haben, die Schneekönigin, das neue Stück für Menschen ab 6 Jahren im Schauspiel Hannover, die Premiere ist am Sonntag, den 9. November. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind hier an diesem Dienstagabend im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. In vergangenen Jahrhunderten haben zahllose begabte Zeichnerinnen und Zeichner gelebt. Die wenigsten sind bekannt geworden. Ein neuer Bildband zeigt ihr Werk. Das Buch versammelt Illustrationen, Aquarelle sind dabei, Holzschnitte und Kupferstiche von Künstlerinnen und Künstlern ohne Nachlassverwalter. Ihre Spezialität waren Pflanzen und so illustrierten sie botanische Publikationen. Zu entdecken sind diese Kunstwerke in Die Geschichte der Botanik in 300 Büchern. Andrea Schwietze hat geblättert und gelesen.
Ihr Stiel ist mit gefährlich spitzen, blutroten Stacheln übersät. Doch die Blüte der Rosa Centifolia scheint wie aus Seidenpapier, zart rosa schattiert, aufs Zerbrechlichste aufgeplustert. Die Ananasblüte sieht mit ihren tentakelähnlichen, zackigen Blättern einem giftigen Unterwasserwesen ähnlich. Die eigentlichen Tiere auf dem Bild sind allerdings die geduckten Schaben auf Nahrungssuche. Und der Strauchfingerhut schiebt seine runde Blüte wie ein verwundertes Gesichtchen ins Bild. Züngelnd tanzen seine spitzen Blätter am kräftigen Stängel. Pflanzen sind Kunstwerke der Natur. Der Mensch war schon immer von ihnen fasziniert. Pflanzen sind Nahrung, Medizin, duften teils betörend und sind von poetischer wie auch bizarrer Schönheit. Um sie ranken sich Mythen. So schrieb der griechische Arzt Dioskurides im 1. Jahrhundert nach Christus in seiner Arzneimittellehre, der De Materia Medica, über die Christrose.
Beim Ausgraben von schwarzer Nieswurz muss man Vorsicht walten lassen, denn wenn man dabei von einem Adler beobachtet wird, droht der Tod.
Auch über das Hexenkraut wurde Mystisches berichtet.
Die Alraune hat eine menschenähnliche Wurzel. Wird sie aus der Erde gezogen, stößt sie einen Schrei aus, der Menschen töten kann. Darum wird diese Arbeit von Hunden verrichtet.
Zu sehen ist ein traurig dreinblickendes, nacktes Menschlein ohne Geschlecht, mit langen Zehen und Fingern. Die überirdischen Blätter trägt es wie einen Fächer auf dem Kopf. Diese Darstellung wurde der Erzählung allerdings erst im 15. Jahrhundert hinzugefügt. Bis ins Mittelalter blieben die Beschreibungen von oft heilenden Pflanzen nämlich unbebildert. Mit dem Buchdruck entstanden erste gedruckte botanische Werke. Illustrationen wurden nachträglich von Hand eingefügt oder aber, wenig filigran, als Holzschnitt abgedruckt. Pflanzendarstellungen waren von da an allgegenwärtig. Ein Boretsch wächst über eine Buchseite, kräftig sein Stiel, sternförmig die kleinen Blüten. Daneben die knorrig-wulstige Wurzel des gemeinen Rettichs. Die Knolle erinnert an pralle Pobacken. Und da schickt eine Zaunrübe ihre verdrehten, zapfenlockigen Ranken übers Blatt. Mit der Historia Stirpium gelingt dem Arzt Leonhard Fuchs, nachdem die Fuchs hier benannt ist, 1542 der erste botanische Bestseller. Darin finden sich detailreiche und naturgetreue Holzschnitte von fast 500 Pflanzen. Das sind zum Beispiel die knallroten Schoten des chalechutischen Pfeffers. Sie öffnen sich in ihrer Spitze und hängen wie kleine Monstermäuler am frischgrünen Stängel. Leider füllen die Abbildungen selten die ganze Buchseite aus. Viele Details sind nur unter der Lupe erkennbar. Fairerweise muss man sagen, dass die Pflanzenillustrationen nicht der eigentliche Fokus des Buches sind. Im Wesentlichen geht es um die wissbegierigen Gelehrten, die Botaniker, Apotheker, Ärzte, Gärtner, um ihre herausragenden botanischen Werke und die Art und Weise, wie Pflanzen über die Jahrhunderte beschrieben und klassifiziert worden sind. Das ist lehrreich und garniert mit ziemlich viel Zahlensalat. Da weckt das Titelbild mit seiner üppig wuchernden Sonnenblume, die bunt und detailliert den gesamten Buchdeckel einnimmt, womöglich falsche Erwartungen. Und doch überrascht das Buch mit fantastischen Kunstwerken. Die Blüten der Lilie Superbum hängen zum Beispiel wie kleine rot-gelbe Fallschirme an ihrem stabilen Stängel. Die Kronblätter sind spitz nach hinten gewölbt, die Pollen ziehen wie kleine Feuerwerksexplosionen an den Staubfäden. Gerade so, als würde die Pflanze sie ausspucken. Pflanzen sind Kunstwerke der Natur. Und der Mensch war schon immer von ihnen fasziniert.
Schauen Sie gerne mal rein. Die Geschichte der Botanik in 300 Büchern ist im Hauptverlag erschienen und kostet 38 Euro. Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Die Furcht vor mächtigen Frauen. Darum geht es in der Ausstellung Weibermacht im Herzog-Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig. Alte Kunstwerke treten in den Dialog mit neuen, von Frauen geschaffenen Werken. Theresa Möckel war dort.
Frauen als Verführerinnen und Verräterinnen, so werden sie in einer Vielzahl an Kunstwerken seit dem Mittelalter dargestellt. Der kunst- und kulturhistorische Begriff Weibermacht hat für Kuratorin Anna Eunike Kopstei längst nicht nur historische Bezüge.
Es geht ja bei der Weibermacht darum, dass schöne Frauen durch ihre Reize und durch List weise, starke und kluge Männer dazu bringen, ihre Macht abzugeben. Und das fand ich sehr spannend, denn das ist ein Motiv, was von Männern für Männern natürlich entstanden ist, um sie vor den Frauen zu warnen. Und heutzutage beobachte ich halt auch Phänomene, dass quasi die starke, selbstbestimmte Frau teilweise auch als Gefahr angesehen wird.
Museumsdirektor Thomas Richter hofft vor allem, ein junges Publikum zu erreichen.
Wir lernen in der Ausstellung, dass ein durchgehender Faden ist. Das ist nicht das Alte ist früher und das Neue ist heute, sondern es hat alles miteinander zu tun und ergänzt sich und vor allen Dingen es erklärt sich gegenseitig. Auch für uns Museumsleute, wir haben da viel gelacht, wir haben aber auch viel gelernt.
Die Ausstellung teilt sich in drei Kapitel. Im ersten geht es zum Beispiel um den Ursprung der Weibermacht, den Sündenfall von Adam und Eva mit Werken von Albrecht Dürer und Lukas van Leyden. Es geht aber auch um mächtige Frauen wie Elisabeth I. oder Christina von Schweden, die ihre Krone freiwillig abgab, um sich ihren Interessen zu widmen. Im zweiten Ausstellungskapitel geht es um Frauen als Antiheldinnen. Eines ihrer Lieblingswerke ist das Gemälde Herkules bei Omphale, erzählt Kopstei. Symbole für seine Männlichkeit, wie sein Löwenfell oder seine Keule, sind nicht mehr vorhanden.
Wir sehen einen Herkules, der eine Haube trägt wie eine Magd und er geht auch weiblichen Tätigkeiten nach. Er fängt an zu spinnen, was sonst auch nur Frauen getan haben. Und er ist umgeben von Frauen und man merkt schon, in gewisser Weise hat er die Macht abgegeben und hat in diesem Bild nichts mehr zu sagen.
Neben den historischen Gemälden hängen zeitgenössische Fotografien, zum Beispiel von Cindy Sherman oder Ute Behrendt. Dieser Gegensatz war der Kuratorin ein besonderes Anliegen.
Weil wir ja natürlich in der alten Kunst nur den männlichen Blick abbilden können. Und da fehlt uns einfach dieser weibliche Blick und der queere Blick, der natürlich auch total wichtig ist, gerade bei einem Thema, wo es ja um Frauen geht.
Im dritten Kapitel der Ausstellung geht es um Heldinnen. Frauen, die zum Schwert greifen, wie die biblische Heldin Judith, die den Feldherrn Holofernes köpft. Kopstei will auch zeigen, dass es keine eindeutigen Geschlechterrollen für Heldinnenmut gibt.
Also der Optimalfall wäre natürlich, dass jeder und jede hier als Feminist oder Feministin rausgeht. Aber ich bin schon froh, wenn die Leute wirklich zum Nachdenken angeregt werden.
Das Museum bietet rund um das Thema Weibermacht ein umfangreiches Rahmenprogramm mit verschiedenen Veranstaltungen, wie zum Beispiel Filmvorführungen an. Erstmals gibt es begleitend zur Ausstellung auch ein digitales Magazin. Darin unter anderem Texte von Künstlerin Ute Behrendt, Aktivistin Jasmin Mittag oder Moderatorin Ninia Lagrande. Das Magazin können Besucherinnen und Besucher im Museum auf Tablets oder zu Hause online anschauen.
Die Ausstellung Weibermacht ist noch bis zum 22. Februar im Herzog-Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig zu sehen.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. Gleich geht es nach Lüneburg in den Supermarkt. Dort gibt es nicht nur leckere Sachen zu kaufen, sondern auch ein Deckengemälde aus dem Jahr 1563. Was damit passiert? Wir haben mal nachgefragt. Dann nehmen wir Sie mit nach Wölpinghausen in Schaumburger Land in den Club Kleine Freiheit Nummer 4. Dort wurde an den unvergessenen Rio Reiser musikalisch erinnert. Und wir machen Lust auf das Göttinger Jazz Festival, das noch bis zum Wochenende läuft. Ihnen einen schönen Abend. Ich freue mich, dass wir den Dienstagabend hier bei NDR 1 Niedersachsen gemeinsam verbringen im Kulturspiegel. Tiefkühlgemüse, Schokolade, Eistee oder frisches Gemüse, all das gibt's hier im Supermarkt. Aber ein Deckengemälde aus dem Jahr 1563 in Lüneburg gibt es das. Jahrzehntelang entzog sich das Bild oberhalb der abgehängten Decke den Blicken und geriet in Vergessenheit. Jetzt aber wird das Gebäude saniert, bevor anstelle des Supermarktes ein neuer Mieter einzieht, eine Bäckerei. Und jetzt wird auch an dem wieder freigelegten 500 Jahre alten Deckengemälde gearbeitet. Celine Rasmussen war dort.
Als die Decke in den 70er Jahren einmal aufgemacht wurde, war der heutige Eigentümer Ernst Joachim Petersen noch ein Kind. Die drei unscharfen Fotos, die damals gemacht wurden, hatte er aber noch. Damals habe ein jahrhundertealtes Bild an der Decke niemanden wirklich interessiert, denn bei laufendem Geschäftsbetrieb das zu restaurieren, hätte wohl einfach zu lange gedauert. Und auch jetzt habe ihn keiner gezwungen, das Deckengemälde zu zeigen. Das war der Wunsch von Petersen selbst.
Mal raus damit und zeigen wir es. Ja, und je länger ich das sehe, je wichtiger wird es mir. Am Anfang war ich wirklich so, naja, okay, wenn man es nicht mehr sieht, ist auch gut. Aber jetzt bin ich schon froh, dass wir es so machen, wie es jetzt ist.
Im Januar diesen Jahres ist Ernst Joachim Petersen dann in Rente gegangen und hat seinen Supermarkt geschlossen, in dem er seit er klein war mitgearbeitet hat. Nun wird der Laden zur Bäckerei umgebaut und das dabei wiederentdeckte Deckengemälde aufwendig restauriert. Der Restaurator Markus Tilwig berichtet, dass wohl früher die gesamte Decke aufwendig verziert war. Durch die Umbauarbeiten in den 70er Jahren wurde diese dann entfernt. Geblieben ist der kleine Bereich, der nun innerhalb von 4 bis 5 Wochen restauriert wird.
Also wir sind jetzt hier in der Endphase der Restaurierung. Die Decke selbst war natürlich in einem schlechteren Zustand, als man das jetzt sieht. Wir haben sie dann aufwendig gereinigt und eben nachgebunden, dass nichts mehr abblättert und nichts verloren geht. Und somit ist sie jetzt gesichert für die Zukunft. Und das, was wir jetzt hier machen, ist eigentlich eine optische Verbesserung nachher auch für die Besucher.
Im nächsten Jahr soll die Bäckerei eröffnen und das Deckengemälde für alle zum Bestaunen sein. Wer der Künstler war, ist immer noch unklar. Das zu erkennende Monogramm AK, also das Kürzel des Künstlers, und auch ein Datum ist vermerkt. Damals zählt das Gemälde zu den absoluten Ausnahmen hier in Lüneburg, sagt der Restaurator Markus Tilwig. In den Archiven wurde bisher keine passende Person zu dem Kürzel gefunden. Aber die Suche geht weiter.
NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel, am Dienstag. Was für Hamburg die große Freiheit 36 ist, ist für Wölpinghausen die kleine Freiheit Nummer 4. Auf einem Hügel im Schaumburger Land liegt dieser Veranstaltungsort mit Blick auf das Steinhuder Meer. Und in dem kleinen Club treten immer wieder namhafte Musiker und Musikerinnen auf, zum Beispiel Inga Rumpf. Ein engagierter Betreiberverein macht diese Konzerte erst möglich. Sängerin Birte Folter und zwei Mitglieder der ehemaligen Politrockband Ton, Steine, Scherben erinnerten an den unvergessenen Rio Reiser und seine provokanten Texte. Uli Kniep war dabei.
Macht kaputt, was euch kaputt macht. Macht kaputt, was euch kaputt macht.
Macht kaputt, was euch kaputt macht. Einer dieser aufrührerischen Songs der Berliner Gruppe Ton, Steine, Scherben, geschrieben im Jahr 1970. Von dieser ersten deutschen Politrockband sind Bassist Kai Sichtermann und Perkussionist Funky Götzner noch immer aktiv. Zusammen mit der Sängerin Birte Wolter interpretieren sie Stücke des 1996 verstorbenen Frontmanns Rio Reiser. Da liegt die Frage nahe, warum die Wahl auf diese junge Frau fiel. Dazu Kai Sichtermann.
Da haben wir hin und her überlegt und dann haben wir aber auch bewusst uns dafür entschieden, eine Frau zu nehmen. Und damit von vornherein die Diskussion nicht auftaucht, singt er wie Rio oder nicht.
Ich sing für dich. Und ich schrei für dich, ich brenne. Und ich schnei für dich.
75 Jahre alt wäre Ralf Möbius alias Rio Reiser heute. Vor bald 30 Jahren starb er im holsteinischen Friesenhagen. Seine Stücke sind also älter als die Interpretin, doch Birte Wolter trifft mit ihrer rotzigen Stimme den angemessenen Ton, wie auch das Publikum bestätigt.
Also ich finde die Stimme phänomenal, auch wenn sie manchmal so ein bisschen kippt, aber das ist, glaube ich, auch Absicht und dieses Gefühlvolle und das Rüberbringen der Inhalte über die Stimme, das gelingt ihr wirklich sehr, sehr gut. Und das erinnert auch tatsächlich von der Stimme so ein bisschen an den Tonfall von Rio.
Ich finde es schlau, dass die jetzt eine Frau genommen haben. Ich finde, das macht sie auch super.
Ich würde sagen, sie hat eine freche Berliner Schnauze. Entschuldigung, dass ich das so sage. Und diese Melodie, die sie in ihrer Stimme hat, die ist unglaublich toll.
Halt dich.
Das Repertoire der drei Scherben heute besteht noch immer und in erster Linie aus den Politrock-Nummern, auch wenn die in der Trio-Besetzung heute anders klingen. Der Sound geht das Publikum direkt an, so wie auf den hier verwendeten Ausschnitten aus dem im vergangenen März veröffentlichten Live-Album Staub und Straße. Den beiden langjährigen Musikern sind die Songs der Hausbesetzer-Szene noch immer wichtig und die Texte sind noch immer aktuell.
Daran sieht man, dass sich nicht so viel geändert hat, wie wir damals gehofft haben, aber dadurch haben die natürlich eine besondere Aktualität.
Gestern filmte ein Fernsehteam der Nordtour vom NDR beim ausverkauften Konzert der Scherben. Und das freut besonders Reinhard Thürnau, Vorsitzender des Vereins, der solche Events in der Seeprovinz erst möglich macht.
Dass man über überörtliche Medien, dass wir uns da bekannter machen können, ne? Das ist für uns ganz, ganz wichtig.
Die drei Scherben waren in Hildesheim zu Gast und sind später noch in Wilhelmshaven, Kiel, Osnabrück und Hannover zu erleben. Gemeinsam mit Ihnen geht's durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Ich find's schön, dass Sie mit dabei sind. In Südniedersachsen kommen Jazzfans wieder auf ihre Kosten. Das nach eigenen Angaben älteste und größte niedersächsische Jazzfestival, das Göttinger Jazzfestival, läuft. Und auch bei der 48. Auflage hat es das Team geschafft, hochkarätige Künstler und Künstlerinnen nach Göttingen zu locken. Christoph Höhland weiß, wie Ihnen das gelungen ist.
Nach der diesjährigen Festivalsaison mit allerlei großen Konzerten hätten es Schalosch aus Israel eigentlich nicht nötig, in Göttingen zu spielen. Für das Göttinger Jazzfestival haben sie sich aber sogar selbst beworben, weil ihnen bei einem früheren Konzert das Deutsche Theater als Location so gut gefiel, erzählt Mitorganisator Hilmar Beck. Das gehe vielen Musikerinnen und Musikern so.
Der erste Eindruck, den das Festival natürlich hinterlässt, ist, wenn die Musiker auf die Hauptbühne kommen und sehen dieses klassizistische Theater mit anstrengenden Rängen. Und da sind sie natürlich völlig geflasht. Dieses Theater ist mit, was weiß ich, nicht unbedingt vielen Plätzen, 600 Plätzen, gigantisch gut geeignet für Jazzmusik, weil das Publikum sehr nah ist. Man kann fast akustisch spielen.
Beck muss es wissen. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet er beim Göttinger Jazzfestival mit. Ehrenamtlich, wie der Großteil des Teams. Das hat für die 48. Auflage erneut nationale und internationale Berühmtheiten nach Südniedersachsen gelockt.
Zum vierten Mal die NDR Big Band hier zu haben, ist ein Highlight für mich unter der neuen Leitung von Niki Als. Es ist natürlich ein Highlight, einen internationalen Star wie Dafa Youssef hier, tunesischer Oud und Spieler und Sänger zu Gast zu haben. Marius Neset, der Norweger, war schon mal bei uns. Also das ist auch ein großartiger Saxophonist. Tineke Postma, auch am Saxophon aus den Niederlanden. Schalosch mit einem Piano-Trio, mit einem druckvollen Sound aus Israel. Also ganz, ganz viele Highlights.
Die Band Schalosch steht dabei eher für einen verspielten, vielleicht auch niedrigschwelligen Stil. Doch das Festival soll die ganze Bandbreite des Jazz zeigen. Das Atom String Quartett aus Warschau etwa geht gern unkonventionellere Wege. Wie immer treten zudem zahlreiche lokale Bands und Big Bands auf. Auch damit der Nachwuchs Kontakte knüpfen kann. Kenny Garrett etwa war einst mit Miles Davis unterwegs. Göttinger Nachwuchsmusiker trafen ihn im vergangenen Jahr in der Innenstadt, erzählt Mitorganisator Johannes Förster.
Die sind ins Gespräch gekommen über das Jazzfestival, wo sie am Abend beide gespielt haben und sind dann zusammen in die Casa Musica der Universität gegangen und haben zusammen noch gejammt und Musik gemacht. Das zeigt, glaube ich, auch gut, dass sich die internationalen KünstlerInnen bei uns sehr wohlfühlen. Und junge Bands da auch gerne unterstützen und gerne mit denen Musik machen.
Wer dieses Jahr bei und nach dem Jazzfestival miteinander jammt, wird sich spätestens bei den Sessions im Keller des Deutschen Theaters am Wochenende in einer Woche zeigen. Vor dem eigentlichen Festivalwochenende treten aber schon verschiedene Musikerinnen in verschiedenen Locations in Göttingen und Einbeck auf. Los geht es heute mit dem Lisa Wulff Trio.
Schauen Sie gerne mal vorbei. Das Festival läuft noch bis zum 8. November in Göttingen. eine Stunde lang ganz viel Kultur aus Niedersachsen. Ich finde es sehr schön, dass Sie wieder mit dabei gewesen sind im Kulturspiegel und freue mich natürlich schon auf kommenden Dienstag. Da hören wir uns dann wieder. Ihnen wünsche ich jetzt aber noch einen traumhaft schönen Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Am Mikrofon war für Sie Martina Gielitzer. Tschüss.